Das wollen wir gerne tun, dich, Herr Jesus Christus, anbeten, dir die Ehre geben und dir dafür danken, dass wir dich und deinen Namen kennen. Und dass wir vor allem dich als den kennen, der für uns diesen einzigartigen Weg ans Kreuz gegangen ist. Und wir danken dir, dass du uns dieses Geschenk der Gnade, dieses Geschenk des Glaubens gegeben hast. Wir preisen dich darüber. Und wir danken dir, dass wir auch an diesem Tag zusammen sein dürfen, dass du selbst, der Auferstandene, hier in unserer Mitte bist. Und dass dein Geist in uns wohnt und dass du uns deine Worte gegeben hast. Und wir bitten dich auch jetzt für diese zweite Einheit, dass deine Worte bei uns ankommen, dass sie sich entfalten, dass sie uns deinen Willen, dein Wesen, deinen Weg vor Augen führen. Sei du unserer Mitte, komm du voll zum Zug, rede du, du unser wunderbarer, unvergleichlicher, gekreuzigter, auferstandener, wiederkommender Herr und Gott. Amen. Amen. Was haben wir bisher geschafft? Boah, je nachdem, wie Sie das angucken, sagen Sie, boah, der ganze Vormittag, sehr überschaubares Ergebnis. Wir haben eigentlich nur aufgeräumt. Wir haben eigentlich nur aufgeräumt, indem wir ein klein wenig hier versucht haben, zu beschreiben, was uns alles im Weg stehen könnte. Aber ich weiß nicht, was für ein Schreibtischtyp Sie sind. Ich bin der Aufräum-Schreibtischtyp. Gestern Abend sah mein Schreibtisch furchtbar aus. Katastrophe, Vorbereitung, Seminar, Allversöhnung. Heute Morgen ist der top. Da ist kein Blatt mehr. Ich kann mit einem sauberen Schreibtisch viel besser arbeiten. Es gibt ja Leute, die brauchen Chaos. Ich brauche kein Chaos. Aber ich muss aufräumen. Also wir haben aufgeräumt. Jetzt haben wir alles aufgeräumt. Jetzt stehen die ganzen Sachen schön rum. Ja, ordentlich da. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir dem, was wir aufgeräumt haben, sehen, was jetzt daraus wird. Da steht also, was Sie gerade tapfer gesungen haben, das Heil in Jesus Christus, von dem Margit Birkenfeld uns singen lehrt, für mich gingst du nach Golgatha. Und gleichzeitig gar nicht kalvinistisch, du trugst das Ganze, die ganze Schuld der Welt. Ui, Vorsicht. Ja, dann hat sie auch persönlich das angenommen, ihre Schuld ist weg. Wie funktioniert das? Wie greift das? Wie soll ich es verstehen? Wie soll ich biblische Offenbarung verstehen, wenn wir die ganzen schönen Rucksäcke jetzt einmal da stehen lassen? So, wir haben aufgeräumt. Kommt, jetzt bauen wir mal was zusammen. Römerbrief, Kapitel 5, Abvers 12. Paulus pur. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Denn die Sünde war wohl in der Welt, ehe das Gesetz kam. Aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht angerechnet. Dennoch herrschte der Tod von Adam an bis Mose auch über die, die nicht gesündigt hatten, durch die gleiche Übertretung wie Adam, welcher ist ein Bild dessen, der kommen sollte. Aber nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit der Sünde. Denn wenn durch die Sünde des einen die vielen gestorben sind, um wie viel mehr ist Gottes Gnade und Gabe den vielen überreicht zuteil geworden? Durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Und nicht verhält sich's mit der Gabe wie mit dem, was durch den Sünder geschehen ist, durch den einen Sünder. Denn das Urteil hat von dem einen her zur Verdammnis geführt, die Gnade aber hilft aus vielen Sünden zur Gerechtigkeit. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Fazit, wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Denn wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern geworden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten. Das Gesetz aber ist dazwischen hineingekommen, damit die Sünde mächtiger würde. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist doch die Gnade noch viel mächtiger geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat zum Tod, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist Paulus pur. Was ist bei Paulus so toll? Also ich weiß nicht, ob Sie da mit mir gehen. Es gibt ja unterschiedliche Paulus-Fans. Also der Römerbrief hat da seine absolute Besonderheit, dass Paulus wie in keinem anderen Brief von den 13, die wir von ihm durch Gottes Geist haben, wie im Römerbrief uns einen Entwurf vorlegen kann. Denn der Römerbrief im Gegensatz zu allen anderen Briefen ist ja kein aktuelles Antwortschreiben aus Fragestellungen aus Gemeinden oder eben von unterschiedlichen Gemeindeverantwortlichen, sondern er umgekehrt stellt sich ja der Gemeinde in Rom vor und hat deswegen diese Fähigkeit, uns einen Entwurf seines Denkens mitzuliefern. Das ist die Besonderheit des Römerbriefes. Und Sie alle kennen den Aufriss des Römerbriefes. Das haben Sie seit Kindheits- und Konfirmationstagen inhaliert und wissen, mit 1,18 beginnt der erste große Abschnitt, der geht bis 3,20, um festzustellen, dass der Mensch ohne Christus, egal ob er aus der jüdischen Welt kommt oder aus der nichtjüdischen Welt kommt, ohne den Christus verloren ist, weil es keinen Täter der Tora gibt. Wenn es keinen vollständigen Täter der Tora gibt, kann der Mensch nicht gerecht sein. Wir kennen nur einen Täter der Tora und den Namen des einen Täters der Tora kennen wir, das ist Jesus. Jesus ist der einzige Täter der Tora. Alle anderen sind an der Tora, am Gesetz, am Willen Gottes gescheitert. 1,18 bis 3,20. Ab 3,21 wird's hell. Traumhaft hell. Jesus Christus tritt auf. Er ist für unsere Sünden gestorben. Er hat sein Leben geopfert. Er ist jetzt die Antwort. Er schenkt uns diese Gerechtigkeit in seinem stellvertretenden Handeln. Das wird uns zugeeignet durch das Geschenk des Glaubens, das uns gegeben ist. Beweis Altes Testament, Kapitel 4, sowohl an Abraham als auch an David, das sind die beiden großen alttestamentlichen Zeugen für die Rechtfertigung allein aufgrund der Gnade des Glaubens. Für uns Heidenchristen immer ein bisschen speziell, aber sehr, sehr wichtig. Wenn Evangelium aus Gnaden gelten soll, dann muss es bewiesen werden aus dem Alten Testament. Da es im Alten Testament bewiesen worden ist, David, Querstrich, Abraham gilt Evangelium aus Gnade ist neutestamentlich gesetzt. Kapitel 4, wunderschön. Kapitel 5, heute Morgen die Losung. Nun, wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, denken Sie an diesen wunderbaren Indikativ. Nun, wir denn gerecht geworden sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Hier in der griechischen Sprache gibt es zwei O's. Es gibt ein kleines O, das Omikron, und das andere O, das Omega, das kennen Sie. Und das eine ist der Indikativ, das andere ist der Konjunktiv. Und wenn Sie jetzt da aus dem Satz einen Konjunktiv machen, heißt das so, nun wir denn gerecht geworden sind durch den Glauben, mögen wir Frieden haben. Und schon haben Sie die Falle. Batsch daneben. Nein, es braucht Indikativ. Haben wir Frieden mit Gott? Das ist eine Setzung Gottes. Wir haben Frieden mit Gott. So, und das wird jetzt in Kapitel 5, in den ersten 12 Versen erwiesen, dass uns das Geschenk von Gott gegeben worden ist, als wir noch Feinde waren, Gegner waren. Wir haben überhaupt nichts dazu getan und sind jetzt da, solche Bevorzugten des Geschenkes, des Glaubens allein durch Gnade gerecht zu sein vor dem lebendigen Gott. Und jetzt ab 5,12 nimmt uns Paulus in eine wunderbare argumentative Erweiterung dieses Gedankengangs hinein, der für uns erst einmal so ein ganz klein wenig gewöhnungsbedürftig ist, weil er natürlich aus einer jüdischen Welt herauskommt. Und wir Heidenchristen müssen erst einmal reindenken. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz große Hilfe, was hier in 5,12 für uns beschrieben wird. Nämlich, was möchte uns Paulus sagen? Er möchte genau Antwort geben auf unsere Fragestellung. Was ist eigentlich am Kreuz passiert? Wie haben wir das Heil in Christus am Kreuz zu verstehen? Wie lehre ich der Apostel der Nation, der Apostel Paulus, euch das? Was habt ihr fortan zu glauben? Worauf seid ihr gegründet? Was habt ihr nie mehr loszulassen? Und da beginnt er nun tatsächlich für uns, indem er zwei Persönlichkeiten, sage ich es mal ganz allgemein, zwei Persönlichkeiten einander gegenübersteht. Zwei zugegebenermaßen vollkommen unterschiedliche Persönlichkeiten. Er stellt auf der einen Seite uns Adam hin und auf der anderen Seite stellt er den Christus hin. Und während er das macht, den Adam hinzustellen und den Christus hinzustellen, ist natürlich für alle Zuhörer der damaligen Zeit, insbesondere aus jüdischem Kontext klar, das darf man eigentlich gar nicht vergleichen. Man darf eigentlich diese beiden Personen nicht vergleichen. Und wir sagen ja natürlich, das geht auch nicht. Also auf der einen Seite den Adam zu vergleichen mit unserem Herrn Jesus Christus, wo kommen wir hin? Aber in ihrer heilsgeschichtlichen Bedeutung habe ich sie doch zu vergleichen. Und deswegen ist der Gedankengang bei Paulus, und das ist das Starke bei ihm, dass er sagt, also einmal, damit alle beruhigt sind, die Unvergleichbarkeit vorausgesetzt, vergleichen wir jetzt. Ja, also wir wissen, dass das nicht geht, weil es natürlich völlig verschiedene Welten sind und trotzdem bei allem, was nicht ist, vergleichen wir jetzt. Wir vergleichen diese beiden, in Anführungszeichen, Persönlichkeiten. Adam, Christus. Und dieser Adam-Christus-Vergleich ist natürlich ein fantastisches Geschenk. Denn damit wird uns die Welt beschrieben aus der Perspektive des lebendigen Gottes. Und die erste Welt, die uns beschrieben wird, ist die adamitische Welt. Eine erste ganz zentrale Welt, die einen Kopf trägt, nämlich Adam. Und die zweite Welt, die uns beschrieben wird, ist die Christuswelt. Ebenfalls eine ganz entscheidende Welt. Beide Welten werden, sehr, sehr wichtig für unseren denkerischen Kopf, universal beschrieben. Sowohl die adamitische Welt als auch die Christuswelt. Und jetzt geht er mit uns da hinein und sagt, das, was in diesen Welten jeweils durch die führende Persönlichkeit der Welt geschehen ist, das geschieht nicht nur für die Persönlichkeit an sich, sondern das geschieht für die ganze Welt, für die diese Persönlichkeit steht. Und dieser Gedankengang, der muss in unserem Kopf erstmal rein. Das ist das, was wir vom biblischen Denken her beschreiben als sogenanntes korporatives Denken. Kein Glauben an Jesus Christus kommt ohne korporatives Denken aus. Nämlich der Gedankengang ist tatsächlich daher, das, was der eine getan hat, gilt wirksam für die gesamte Gruppe, zu der der eine gehört und für die der eine steht. Also Beispiel Adam. Adam war der, der gesündigt hat. Er war die führende Persönlichkeit dieser Korporation. Er hat gesündigt. Fortan tritt die Wirksamkeit der Sünde in die gesamte nachfolgende Korporation ein. Und es geschieht dieses typisch Doppelte, was wir seitdem im christlichen Glauben haben, dass wir nämlich immer, wenn es um Sünde geht, ein doppeltes Denken in uns tragen. Denn Sie können auf der einen Seite sagen, was kann ich dafür, dass ich Sünder bin? Und Sie haben recht. Sie können gar nichts dafür, dass Sie Sünder sind. Wer ist schuld, dass Sie Sünder sind? Adam ist schuld, der Kooperationsvorsitzende, der hat den Mist gebaut. Und seitdem rutscht in jede Generation diese Sünde mit hinein. Es gibt denkerisch für uns keinen Menschen, der außerhalb von Adam unterwegs ist. Gibt es nicht. Seit 1. Mose 3 sind wir alle innerhalb dieser Korporation drin. Also wer Latein liebt, der kann das so sagen. 1. Mose 1 und 2 vor dem Sündenfall galt für den Menschen ein posse non peccare. Es gibt ein nicht sündigen können. Ja? Ein posse non peccare. Bis 1. Mose 2. Cut 1. Mose 3. Ab dann gilt non posse non peccare. Es gibt kein nicht sündigen können. Es gibt's nicht mehr. Keiner von uns tritt extra Paradiesum, also das sind ja die ganzen Schlagwörter, extra Paradiesum außerhalb des Paradieses nochmal an, im Sinn von, da war der Sündenfall. Wir sind alle Kinder der adamitischen Korporation. Niemand kommt auf diese Erde außerhalb der adamitischen Korporation. Meine Beweisführung ist immer brutal. Das ist immer die Beweisführung, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Oh, Sie denken, was für ein süßes, kleines, schnuckeliges, reines, heiliges Mäuschen. Und dieses Kind ist die Ausnahme aller Ausnahmen. Wir werden es so lieb und heilig führen. Nie wird ein Hauch einer Sünde an das Kind herankommen. Und nie, und sehen plötzlich, ist das Kind zornig, bockig, frech, lügt. Und sagen, wie kam das denn? Wir waren doch so nett. Wie kommt das da rein? Was denn passiert? Und sie merken plötzlich, Mist, auch dieses nette, süße, heilige Wesen ist unter non posse non peccare. Sie sehen es ganz anders, ist ja Ihr Kind, aber nein, gilt nicht, auch Ihr Kind ist unter 1. Mose Kapitel 3. Ganz eindeutig, keiner von uns ist raus, keiner ist raus. Und Sie sagen natürlich zu Recht, kann ich nichts für, Gott ist schuld. Denn der Konstruktionsfehler lag ja in dem Kooperationsvorsitzenden Adam. Also bin ich tatsächlich in gewisser Weise richtig denkerisch, wenn ich sage, für meine Schuld trage ich nicht die Verantwortung. Teilwahrheit. Wahrheit 2, natürlich sagt lebendiger, du bist voll verantwortlich. Und schon haben wir eins von diesen typischen Themen der Bibel, wo wir sagen, also entscheide dich, mein Gott. Und sagt, nein, sowohl als auch. Römer 5 sagt es, deshalb wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, ja, das ist das Problem. Nein, weil sie alle gesündigt haben. Und der Anschluss ist unlogisch. Und er ist bewusst unlogisch gewählt. Vorne ist logisch, die Sünde ist durchgedrungen, ich armer kleiner Sünder. Nein, weil du gesündigt hast. Das ist deine Verantwortung. Und beides müssen sie halten. Merken Sie es? Beides müssen sie halten. Also das ist die eine Welt schon mal, die adamitische Kooperation. In der adamitischen Kooperation sind sie Opfer und Täter in einer Person. Und das ist wichtig. Ich bin Opfer. Die Sünde, lesen wir nachher in Römerbrief Kapitel 11, die Sünde ist hineingedrungen zu allen. Gott hat sie alle eingeschlossen in den Ungehorsam. Wow, ich bin ein Opfer. Und gleichzeitig bin ich ein Täter. Beide, das ist adamitische Kooperation. Was bringt mir die adamitische Kooperation? Sie bringt mir den Tod. Das Endergebnis steht schon fest. Römerbrief sagt es nachher in Kapitel 6, Vers 23. Der Sünde sollt ist der Tod. Das Ergebnis steht fest. Innerhalb dieser Kooperation keine Chance, kein Leben, keine Ewigkeit, kein Gott. Ich bin raus. So. Kooperation 1. Aus dieser Kooperation komme ich nicht raus. Der Kooperationsvorsitzende hat für alle bestimmt. Jetzt können Sie natürlich kommen, Sie dürfen ja gerne kommen und sagen, ja, das ist ja unfair. Ich hätte gerne einen anderen Kooperationsvorsitzenden. Wenn ich da gewesen wäre, wäre es ganz anders ausgegangen. Die hätten mich mal in den Baum gestellt und ich hätte mit der Eva schon geredet. Und dann wäre das auch ganz anders ausgegangen. Ich will einen anderen Kooperationsvorsitzenden. Sie können sich noch so damit auseinandersetzen. Es hilft nichts. Die Kooperation ist Ihnen vorgegeben. Die Kooperation ist Ihnen vorgegeben. Lassen Sie mich ja ganz kurz Ihr Denken anregen. Kooperatives Denken ist elementar für menschliche Existenz. Kooperatives Denken ist elementar für menschliche Existenz. Das ist nicht nur was christlich Typisches, es ist was Menschliches. Sie sind immer wieder in Kooperation unterwegs. Solchen, die Ihnen vorgegeben sind und solchen, die Sie frei wählen, auch wieder verlassen können. Also ich sage mal, eine Kooperation, die Ihnen vorgegeben ist, das sind Ihre Eltern. Herzlich willkommen in der Kooperation. Sie kommen da nicht mehr raus. Sie sagen, ich hätte gern andere gehabt. Dunkloffe, keine Chance. Fragen Sie Ihre Kinder, vielleicht wollen die auch tauschen. Aber Sie haben keine Chance. Eine vorgegebene Kooperation, verstehen Sie? Und diese Kooperation bestimmt Sie, natürlich bestimmt Sie die. Und das merken Sie positiv. Denken Sie mal ans Erbrecht. Und plötzlich sagen Sie, oh wie toll, dass es Kooperationen gibt, ja? Verstehen Sie? Aber denken Sie negativ. Ich habe den ganzen genetischen Satz von denen. Mit dem muss ich jetzt klarkommen. Ich kann gar nicht raus. Verstehen Sie? Das heißt, dass ich bin mit drin. Ich bin in Kooperationen drin. Und mein klassisches Beispiel, lassen Sie mich das Ihnen sagen, damit Sie es wissen, ist natürlich immer, liebe ich Kooperation, wenn sie positiv für mich ist. Ist ja klar. Und ich hasse Kooperation, wenn ich der Depp bin. Aber ich bin in beiden Welten immer in der Kooperation. Das Beste ist immer die Fußballnationalmannschaft. Sie kennen das. Ist ja ganz klar, wenn die 11 gewinnen, was ab und zu passiert, dann gewinnen wir. Denn ich bin ja Kooperation. Ich bin auch einer. Ich gehöre zu diesem Volk. Wir haben gewonnen. Wenn die verloren haben, ist plötzlich mein Pronomen anders. Wer hat dann verloren? Die. Ja? Das heißt, ich versuche Distanz aufzubauen in der Kooperation, wenn das nicht gut gelaufen ist. Und ich versuche Identifikation zu zeigen, wenn die Kooperation gut läuft. Ich finde das toll, wenn Kooperationen mich mit einschließen, habe ich gar keine Probleme mit. Ich finde es bescheuert, wenn Kooperationen mich belasten. Kooperationen gehören zum Leben dazu. Manche haben sie frei gewählt, denken Sie an Ihren Ehepartner, bedenken Sie, was Sie getan haben. Und bei anderen müssen wir sagen, konnte ich nichts machen. Das sind Kooperationen. So. Jetzt haben Sie kooperatives Denken. Jetzt haben Sie kooperatives Denken verstanden. Und da kommen Sie nicht raus. Da kommen Sie als Nichtglaubender nicht raus. Und als Glaubender kommen Sie gleich zweimal nicht raus. Das ist Leben. Das ist Menschsein. So, und jetzt sagt uns der christliche Glaube, eine Kooperation, das musst du wissen, die ist universal bestimmend. Das ist die adamitische Kooperation. Und aus dieser adamitischen Kooperation kommst du nicht raus. Du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus. Ich habe keine Chance.
Du keine Chance. Passiv, aktiv. Passiv, ich bin gefangen. Aktiv, ich bestätige. Ich gehöre genau in die Kooperation rein. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Und verstehen Sie jetzt? Verstehen Sie jetzt, Paulus passt. Und jetzt gibt es einen neuen Kooperationsvorsitzenden. Da gibt es jetzt einen weiteren Kooperationsvorsitzenden. Es gibt den einen, das ist der Christus. Der ist von Gott, dem Allmächtigen, gesandt. Das ist der einzige Täter der Tora. Und der gibt nun sein Leben stellvertretend für die gesamte Kooperation hin, für die gesamte adamitische Kooperation hin. Und jetzt drückt dieser zweite Kooperationsvorsitzende, jetzt drückt dieser Christus mit seiner neu geschaffenen Kooperation in diese Existenz, in diesen Kosmos hinein. Und das Spannende ist nun, dass Paulus sagt, wie habe ich jetzt diese zweite Kooperation, wie habe ich die jetzt zu beschreiben? Und jetzt entdecken wir, dass hier Paulus sagt, jetzt müssen wir richtig gut aufpassen, sagt Paulus. Ihr müsst auf eine Sache aufpassen, nämlich, dass ihr nicht die Christus-Kooperation kleiner macht als die adamitische Kooperation, sondern, denk an die Unvergleichbarkeit, logischerweise muss die Kooperation des Christus sogar getoppt werden über die adamitische Kooperation. Das ist der Satz, der hier steht. Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr, also nicht nur Vergleich, sondern um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Vorsicht vor einer Asymmetrie in unserem Kopf zu Lasten der Christus-Kooperation. Wenn eine Asymmetrie, wenn ihr schon asymmetrisch denkt und nicht symmetrisch, dann wenigstens eine Asymmetrie zu Lasten der adamitischen Kooperation. Wow. Hallo, denken. Vorsicht, Ihre Rucksäcke stehen noch sehr nah rum. Lassen Sie noch ein bisschen stehen. Lassen Sie einfach noch ein bisschen stehen. Es passiert nichts. Sie dürfen alle wieder raus nachher. Mit Ihren Rucksäcken, wenn Sie wollen. Aber nochmal zu, das heißt, dass Paulus sagt, das, was in Christus passiert ist, ist in gleicher Weise universal wirkmächtig. Mindestens genauso universal wirkmächtig wie das, was in der adamitischen Kooperation passiert ist. Hat eine Kooperationsvorsitzende, ohne dass sie jemals gefragt wurden, sie in den Schlund des Todes hineingeführt, und da kommen sie alle nicht mehr raus mit mir, führt der andere Kooperationsvorsitzende, ohne sie zu fragen, wirkmächtig, nicht nur angebotsmächtig, wirkmächtig in den Raum des Heils rein, das er geschaffen hat. Das ist Paulus. Das ist Paulus. Paulus, das ist ja unglaublich. Also, wenn ich dir folge, denken Sie an meinen Käsemann, mein Bultmann-Zitat, wenn ich dir folge und jetzt nichts sage, das kann Paulus gar nicht gedacht haben. Und wenn ich jetzt nicht sage, dann müsste ich jetzt mal Sachkritik üben, denn schließlich habe ich ja meine paradigmatische Modellorientierung. Das kann gar nicht sein. Wenn ich dir, Paulus, voll ganz schlicht folge in deinem Ansatz, den du hier in 5,12 fortfolgende sagst, muss ich sagen, du lehrst die gleiche Wirkmächtigkeit der Christuskooperation wie die Lehrmächtigkeit der adamitischen Kooperation. Ja, du warnst sogar davor, dass ich keine Asymmetrie baue zu Lasten der Christuskooperation, sondern wenn, dann zu Lasten der adamitischen Kooperation. Paulus, danke, ich habe verstanden. Es hätte nicht alle Probleme gelöst, aber ich habe verstanden. Heil in Christus ist von Römer 5,12 fortfolgende wirkmächtig für die gleiche Kooperationsgröße, wie sie Adam hatte. In der Kooperationsgröße Adams waren alle Menschen minus dem Anführungszeichen Menschen Christus. Der war da nicht drin. Ansonsten waren alle in der adamitischen Kooperation. Richtig? In der neuen Kooperation ist der Kooperationsmensch der eine Mensch Christus, der Kooperationsvorsitzende. Und ansonsten ist sie identisch mit der adamitischen Kooperation. Der neue Vorsitzende der adamitischen Kooperation heißt Jesus Christus. Und in diesem Augenblick geht ein Heil auf über dem Kreuz von Golgatha. Das ist der komplette Wahnsinn. Das ist der komplette Wahnsinn. Nochmal bitte, nicht ängstlich sein. Wird alles gut. Aber das einfach mal begreifen, was da gelaufen ist. Was da gelaufen ist. Das ist ja komplett irre. Mein Gott, in Jesus Christus, in deiner wahnsinnigen Liebe, bist du in diesen Todeskampf hineingegangen und hast in deiner wahnsinnigen Liebe, Johannes 3, 16, die du für diesen Kosmos, für diese Welt hast, diese Wahnsinnsmacht der alten adamitischen Kooperation ein für alle Mal geknackt. Margret Birkenfeld hat doch recht. Ich bete dich an. Ja, natürlich wegen meinem kleinen Heil auch, aber nicht nur wegen meinem kleinen Heil. Ich bete dich an. Das ist ja Wahnsinn, mein Gott. Dass ich begreife plötzlich, was an Karfreitag gelaufen ist. An Karfreitag dreht die gesamte Weltgeschichte ihr Vorzeichen um. Aus dem Minus von 1. Mose 3 wird das Plus des Kreuzes von Johannes 12. In Johannes 12 sagt uns, dass Jesus vor dem Kreuz in der Interpretation des Kreuzes, jetzt im Kreuz geht das Gericht über diesen Kosmos. Jetzt wird der Fürst dieser Welt, in Klammern der Satan, ausgestoßen werden. Und wenn ich dann erhöht werde von der Erde, dann will ich alle zu mir ziehen. Das ist seine Interpretation. Johannes 12, 31, 32. Mein Gott, das ist ja der Wahnsinn. Das, was du uns da beschreibst, das hat eine unglaubliche Wirkkraft. Ich denke also mit Paulus in diesem korporativen System. Ich lese Römer 5, ich komme zu einem Ansatz, der mir erst einmal, wie er da so steht, den Atem nimmt und mich in die Anbetung und die Dankbarkeit vor diesem Gott hinführt. Ich lasse es ein bisschen sacken und erkenne natürlich im Hintergrund mit Ihnen, dass ein anderes Problem auftauchen. Ja, selbstverständlich. Aber jetzt vorsichtig für unser Denken. Bitte, bei allem, was wir jetzt wahrnehmen aus der Offenbarung, all das, was in Ihrem kleinen Hirn abgeht, das ging mindestens genauso auch in dem Hirn ab, der einen Römerbrief geschrieben hat. Wir müssen nicht sagen, Paulus, können wir dich mal beraten? Du hast da so ein paar theologische Specials drin, die würden wir gerne entschärfen. Das sind, sondern umgekehrt müssen wir, verstehen wir jetzt, wir müssen sagen, Paulus, du denkst für uns durch Gottes Geist gelenkt vor. Du bist durch Gottes Führung die Offenbarungsträger. Wir haben deinen Gedanken hinterher zu denken. Okay, wir denken weiter diesen Gedanken hinterher und kommen natürlich zu dem Schluss, dass jetzt hier bei Paulus auf der einen Seite universales, wirkmächtiges Heil in Christus für den gesamten Kosmos angesetzt ist. Bam! Was mache ich jetzt damit? Jetzt gucke ich in das Leben des Apostels Paulus hinein. Und habe im Hinterkopf meine kleinen Allversöhnungsrucksäcke hier rumstehen. Und denke, bei Paulus hat das komischerweise zu all diesen kleinen Allversöhnungsrucksäcken nicht geführt, oder? Entdecken Sie irgendwo bei Paulus antimissionarisches, evangelistisches Leben? Und Sie können schon mit mir grinsen. Und sagen, wenn einer wie blöd jahrzehntelang um halb Mittelmeer unterwegs gewesen ist, um Menschen für Christus zu gewinnen, dann der Mann. Also das kann da nicht der Grund sein. Entdecken Sie irgendwelchen Fegefeuerkram bei Paulus oder irgendwelches Abwerten von irgendwelchen Texten der Offenbarung. Also Sie können es aufzählen, was Sie wollen. Das hat er offensichtlich alles gar nicht gehabt. Paulus, was ich bei dir wahrnehme, sind drei Räume, in denen dein Denken, dein Leben über Jahrzehnte stattgefunden hat, die sich in den 13 Briefen des Apostels Paulus widerspiegeln. Der erste Raum ist der Raum des geschenkten universalen Heils in Christus Jesus, den wir jetzt gerade hier berührt haben. Wow, Gott, der Vater, schafft im Sohn wirkmächtiges Heil für den Kosmos. Bam! Souveränität Gottes. Souveränität Gottes. Wer sollte ihm dem Allmächtigen verbieten, in Christus diesen Kooperationsvorsitzenden zu schaffen und in diesem Christus zu sagen, damit ist die adamitische Kooperation deckungsgleich mit dem Christus eigentlich zugunsten des Christus zu denken. Denk das Heil in Christus nicht geringer, hüte dich, als die Wirkmacht der adamitischen Kooperation. Die Voraussetzung müssen sie hinkriegen. Erste große Welt. Zweite große Welt, die der Apostel Paulus ununterbrochen unterwegs ist, wir haben sie gerade gestreift. Die zweite Welt, in der er unterwegs war, war die missionarisch-evangelistische Welt. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Sie sehen diesen Mann ja in einem Kämpfen für jeden einzelnen Menschen aus seinem Volk. Sie wissen das. Das lag Paulus, dem Juden, am Herzen, dass sein eigenes Volk nach dem Grundsatz vom Römerbrief das Heil zuerst den Juden, dann den Nichtjuden, den Heiden, den Völkern, dass diese Priorisierung Heil zuerst für mein auserwähltes Volk Israel in seinem Dienst zum Ausdruck kommt. Und dann läuft er von Synagoge zu Synagoge im gesamten Mittelmeerraum, um die Diaspora-Juden im gesamten Römischen Reich zu erreichen. Und wenn keine 10 jüdischen Männer zusammen waren, wie ganz offensichtlich in Philippi, dann setzt er sich halt zu dem jüdischen Frauengebetskreis dazu, damit die auch zum Glauben kommen. Und dann war da glücklicherweise noch diese Sympathisantin aus der Türkei da, die Lydia, die dann zum Glauben an den Christus kam. Aber der Grund war dieser jüdische Glaubensverein. Das Heil muss den Juden, jeder Einzelne muss das Evangelium von Jesus, dem Christus, dem Messias hören, damit er eine Chance hat, dieses Heil für sich persönlich in Anspruch zu nehmen. Und dann die Heidenmission, der komplette Wahnsinn. Also nicht nur das Jüdische, sondern auch Sie und ich, das lieben wir ja gerade an Paulus, deswegen ist er ja unser Apostel, dass er in einer besonderen Schwerpunktbeauftragung dann dieses Heil weitergebracht hat und Menschen aus allen Nationen des großen Römischen Reiches zum Glauben an Jesus Christus kommen konnten. Der komplette Wahnsinn, der komplette Wahnsinn. Und jetzt sitzt hier so ein Club heute Morgen vor mir, der wahrscheinlich 99,9% aus Heidenchristen besteht. Die Anzahl der messianischen Juden wird überschaubar sein heute Morgen auf der Höhe. Das heißt, hier kommen ganz, ganz viel, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, aus den Nationen, aus den Völkern. Ist ja komplett irre, was da passiert ist. Sie haben in der DNA des Apostels Paulus tief drin einen missionarischen, evangelistischen Zug. Sie können Paulus nicht verstehen. Ohne den Entscheidungsruf, sag Ja zu Jesus, dann wirst du gerettet. Das ist sein Ruf. Und während wir das sagen, denken wir, Mann, wie konntest du das gleichzeitig? Wie konntest du Römer 5, 12 sagen, wo wir alle schon nervös werden? Wegen unserer ganzen kleinen Rucksäcke. Und gleichzeitig konntest du sagen, dieses Heil in Christus Jesus muss persönlich angenommen werden. Das schafft er. Merken Sie es? Das schafft er. Wirkmächtiges Heil in Christus. Für den gesamten Kosmos. Setzung der Souveränität Gottes. Und Verantwortung des Menschen, seine persönliche Entscheidung, freigesetzt Evangelium anzunehmen oder abzulehnen. Beides ist DNA des Apostels Paulus. Lassen Sie Ihre kleinen Köpfchen noch da stehen, bitte. Denn jetzt geht es noch schlimmer. Denn jetzt kommt ein drittes Element dazu, das für den Apostel Paulus grundlegend ist. Und das dritte Element, was wir im Apostel Paulus haben, und deswegen ist der Römerbrief für uns auch ein furchtbar gutes Geschenk, ist, dass Paulus sagt, das, was du jetzt in der Wirkmächtigkeit des souveränen Handelns Gottes im Heil gesehen hast. Das, was du weißt, in der Eigenverantwortung des Menschen, im Entscheidungsruf in Christus. Das musst du zum Dritten dazu nehmen in einer Dynamik der Entfaltung der Heilsgeschichte. Jetzt braucht es ein drittes, ganz wesentliches Element, nämlich die Dynamik der Entfaltung der Heilsgeschichte. Was meinen wir damit? Damit meinen wir dieses Phänomen, dass unser Gott, als er dieses Universum ins Dasein rief und als er seine Heilsgeschichte ins Dasein rief, sehr wohl wusste, als er A sagte, wie er bei Z ankommt. Das heißt, es gibt einen kompletten Plan, in Anführungszeichen, einen Gedankengang, wie Gott das, was er angefangen hat, auch tatsächlich zum Ziel führt. Und er hat dafür seine Geschichte, seine Heilsgeschichte, Rettungsgeschichte. In dieser Rettungsgeschichte, selbstverständlich, das wissen Sie seit 1. Mose 12, spielt ein Volk eine ganz besondere Rolle. Das hat eine mehrfache Funktion, dieses Volk Israel. Die eine Funktion dieses Volkes Israel ist im Denken des lebendigen Gottes die Zurückführung, die Verengung, das Kleinmachen der großen Weltgeschichte und der Konzentration auf eines und innerhalb dieses einen Volkes auf den einen, nämlich den Christus. Aus dem einen Volk kommt der eine für alle. Das ist das Prinzip unseres Gottes. Dazu brauchte er dieses Volk. Aus diesem Volk und nur aus diesem Volk kam der eine Täter der Tora, der Menschensohn, der eine vollkommene Mensch, der gleichzeitig der ganze Gott ist. Ganzer Mensch, ganzer Gott, Jesus Christus, unser Herr. Dazu brauchte er dieses Volk. Das Weitere aber dieses Volkes ist, dass er an diesem Volk das Prinzip, das Modell seines Vorgehens uns erläutert und klar macht. Und der Gedankengang, den wir immer wieder bei Gott finden, ist, ich nehme einen Teil heraus, arbeite mit diesem Teil zugunsten dieses Teils, ja, aber auch zugunsten der anderen. Das heißt, er handelt erwählend und in der Erwählung besteht gleichzeitig eine Berufung. Er holt Israel raus, erwählend, mit einer Berufung, die gleichzeitig hineinwirken soll in diese Welt. Das ist Grundprinzip unseres Gottes. Und dieses Grundprinzip unseres Gottes, das hält er mit Israel tatsächlich durch. Und jetzt hat Israel diese ganz besondere Erwählung. Gott hat wählend, herausnehmend hineingegriffen und damit souverän gehandelt und damit einen Unterschied gesetzt. Er nimmt sie also aus der großen Masse alle heraus, setzt sie extra wählend und hat für sie etwas Gutes. Dieses Volk wird über die Maßen reich beschenkt. Denken Sie an Römerbrief Kapitel 9, was ihnen alles gehört. Der Christus und die Gebote und die Worte Gottes und die Verheißung und die Väter. Boah, was für ein Volk. Wahnsinn. Ja? Und gleichzeitig haben sie eine Berufung, denn sie sollen dieses Heilsträgervolk sein, das der Welt das Evangelium weitergibt. Das Heil kommt von den Juden. Johannes Evangelium, Kapitel 4, die Samaritanerin. Also sie haben immer beides. Erwählung ist immer ein Vorrecht und eine Beauftragung. Sie ahnen schon, was auf sie zukommt. Aber dass ihr das erstmal begreift. Ja? So, und jetzt hat dieses Volk aber eine ganz besondere Geschichte. Nämlich auf der einen Seite ist es erwählt, komplett erwählt als Volk. Da können die gar nichts dafür. Bis heute taucht der Neidfaktor immer wieder auf. Versteckt im Antisemitismus und in anderen Variationen, aber es ist eine Erwählung Gottes. Gott hat dieses Volk gewählt. Denken Sie es mit dem Allmächtigen ab. Er hat es so gemacht. Es ist seine Souveränität. Er steht zu diesem Volk. Und plötzlich merken Sie, oh, das ist Herr Paulus. Heil, Heil für dieses Volk, auch für dieses Volk und zuerst für dieses Volk und für dieses ganze Volk ist Jesus am Kreuz gestorben. Wow, das gilt. Erste Welt, richtig? Zweite Welt, wie viele haben den Messias angenommen? Boah, ist ja furchtbar, ist ja gruselig. Ist ja negativ. Sie haben den Ruf gehört. Jesus hat in das Volk reingerufen. Aber natürlich, Und nicht nur Jesus, sondern die Apostel haben das Volk reingerufen. Als die Missionsbewegung startet, Kapitel 1 der Apostelgeschichte, wissen Sie, wie es losging? Der erste Satz war nicht, geht hin in alle Welt. Der erste Satz war, evangelisiert in Jerusalem und Judäa und Samaria. Und dann bis ans Ende der Welt. Aber erst einmal hier bei meinen, erst in Jerusalem, dann meinetwegen noch Judäa, dann noch meinetwegen das Mischvolk der Samaritaner und dann kümmern wir uns um den Rest. Das heißt, sie haben das Evangelium gehört. Und ja, Tausende, aber Tausende aus dem Volk Israel kamen zum Glauben an Jesus, den Messias. Die berühmte Urgemeinde Jerusalem, da waren sie alle mit ihrem Heidentum noch weit weg. Wunderbar. Die Erweckungsbewegung in Judäa, traumhaft, wie das beschrieben wird, wie eine Gemeindezelle aus Juden nach der anderen entstanden ist. Das Synhedrion wurde schon ganz nervös. Und dann das Überspringen nach Samaria, die Samaria-Mission, die Mischbevölkerung, traumhaft beschrieben. Und gleichzeitig tragisch. Tragisch, weil die Majorität des auserwählten Volkes dieses Angebot, in Jesus den Messias anzuerkennen und gerettet zu werden, abgelehnt hat. Jetzt sind wir in dieser zweiten Welt, merken Sie es? Wir sind in dieser zweiten Welt, die Welt, in der es mir gesagt wird und meine Ohren geöffnet werden und ich entscheiden kann, nehme ich es an oder nehme ich es nicht an. Und ein Großteil der jüdischen Bevölkerung damals und jetzt fast 2000 Jahre lang sagt, nein. Und stürzen damit in die Konsequenz ihrer Entscheidung. Ohne Messias leben müssen. Wahnsinn. Kein Jesus für die Majorität des jüdischen Volkes seit 2000 Jahren. Und das zerreißt das Herz des Apostels Paulus. Aber das hebt sein Denken nicht auf. Das hebt sein Denken nicht auf. Welt 1, souveränes Handeln Gottes zugunsten des ganzen Volkes Israels. Welt 2, nimm das Evangelium Jesus Christus an und trage die Verantwortung. Entweder sagst du ja, dann bist du im Heilsraum, den der Christus geschaffen hat. Sage nein, trage die Verantwortung, dass du nein gesagt hast. Verstehen Sie jetzt mit mir, warum im Römerbrief die Kapitel 9, 10 und 11 so wichtig sind? Weil die Kapitel 9, 10 und 11, wo es um Israel geht, was ich gerade Ihnen skizziert habe, der Apostel Paulus am Modell Israel sein theologisches Denken uns weitergibt und uns zeigen kann, wie am Modell Israel das in Anführungszeichen funktioniert, was wir jetzt gerade bauen. Halte die Welt eins fest, Souveränität des Heilshandelns Gottes zugunsten, in dem Fall des gesamten Volkes Israel. Halte die Welt zwei fest, Israel muss persönlich die Verantwortung tragen, das, was es tun und was es lässt. Hört damit die Geschichte auf? Jetzt sind wir nur erst bei Römer 10. Und jetzt kommt Römer 11. Wenn Sie Römer 9 angucken, entdecken Sie, dass hier von dieser Wahl die Rede ist. Israel ist gewählt. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen. Es liegt ganz allein an Gottes Erbarmen. Und er hat dieses Volk gewählt. Wow, Halleluja, Amen. Souveränes Heilshandeln Gottes, Römer 9. So, ist damit die Eigenverantwortung des jüdischen Volkes ausgeblendet? Nein, Römer 10. Römer 10 sagt uns, sie sollen doch bitte auf das reagieren, was sie gehört haben. Denn der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen durch das Wort Christi. Jetzt sind sie also verantwortlich dafür, dass sie auf das, was sie gehört haben, auch reagieren. Hören sie nicht, tragen sie die entsprechende Konsequenz ihrer Entscheidung oder ihrer Nichtentscheidung. So, Paulus, und jetzt, was ist jetzt? 11,1. So frage ich jetzt, hat denn Gott sein, in Anführungszeichen, Restvolk verstoßen? War es das jetzt? Verstehen Sie? Wir haben ja zwei Welten gebaut. Erinnern Sie sich? Welt 1, Heil für alle. Resultativ bisher sehr überschaubar. Klar? Partikulare Resultate, sagt der Theologe. Schöner Satz. Partikulare Resultate. Es kam eine jüdische Teilmenge zum Glauben an Jesus. Aber im Grunde genommen ist Sockel 1 steht noch da in seiner Nichtvollzogenheit. Sockel 2, ja, tatsächlich, die Entscheidung ist zu treffen. Und du hast die Konsequenzen deiner Entscheidung dann zu tragen. So frage ich nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Lutherdeutsch, wir würden sagen, unmöglich, Denkfehler, geht nicht. Denn wenn Gott Ja sagt, dann sagt er Ja. Ja. Aber die Entscheidung, ja, aber erstmal Ja. Welt 1. Welt 2, trage die Verantwortung. Welt 3, ich bin nicht fertig. Ich bin nicht fertig, sagt Gott. Siehst doch, ich bin nicht fertig. Schau das Modell Israel an. Schau das Modell Israel an. Du Glaubender aller Zeiten. Ja, wieso denn? Ja, sagt Gott. Nur in Anführungszeichen, weil ich in dem Zeitabschnitt, in dem du jetzt gerade bist, nur partikulare Resultate habe, sagt das noch lange nicht, dass ich mit meiner Geschichte am Ende bin. Ohne heilsgeschichtliche Dynamik denkst du, Glaubender, grandios zu kurz. Rechne immer mit dem Schöpfer und dem geschichtsmächtigen Gott. Und jetzt kommt dieser Abschnitt in Kapitel 11, der uns so unendlich bewegt. Da heißt am Ende, ich will euch, liebe Brüder, aber dieses Geheimnis nicht verfehlen, 25, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Natürlich, Verstockung ist für einen Teil Israels widerfahren, so lange zeitliche Begrenzung, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und dann folgendermaßen wird ganz Israel gerettet werden. Huch! Wow! Was ist jetzt los? Jetzt kommt ein Zeitpunkt in der Dynamik der Heilsgeschichte, wo der lebendige Gott sagt, jetzt greife ich auf meinen ersten Satz zurück. Ich habe Ja gesagt zu Israel. Ich habe doch Ja gesagt zu Israel. Ich hatte bisher nur partikulare Resultate. Und jetzt ziehe ich meinen Satz 1 wieder rein. Und jetzt wird ganz Israel gerettet. Wann wird das sein? Sie wissen es, wann es ist. Steht ja da. Dann, wenn er diesen Heilsabschnitt, in dem wir gerade sind, wenn er den abgeschlossen hat. Die Herausrufung seiner Gemeinde aus allen Völkern und Nationen, seiner Ekklesia, seines Leibes, seines Körpers. Wenn diese Phase abgeschlossen ist, sowohl aus Juden als auch aus Heiden, dann er sichtbar wiederkommt, über die Einzelheiten können wir uns fröhlich streiten, er sichtbar wiederkommt, dann tritt er seinem Volk Israel entgegen, Sacharja Kapitel 8, fortfolgende, dann werden sie sehen den, in den sie gestochen haben, und sie werden ihn annehmen als ihren Messias, folgendermaßen, er wird kommen aus Zion, der Erlöser, er wird abwenden, alle Gottlosigkeit von Jakob, und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich dann ihre Sünden wegnehmen werde. Bam! Dynamik der Heilsgeschichte. Und jetzt haben Sie das Denken des Apostels Paulus. Haben Sie es? Ich behaupte ganz frech. Jetzt haben Sie das Denken des Apostels Paulus. Jetzt haben Sie es. Das sind die Denkräume, in denen dieser Mann ununterbrochen unterwegs ist. Das sind die drei Denkräume, in denen dieser Mann ununterbrochen unterwegs ist. Und sie entwickeln sich aus der Offenbarung. Ich gebe Offenbarung nicht auf. Ich schiebe Offenbarung nicht asymmetrisch weg, so wie es meine paradigmatische Modellorientierung hineingehört. Ich will Offenbarung ernst nehmen, auch wenn Offenbarung mir, so wie der Apostel Paulus sie mir durch den Heiligen Geist weitergibt, für meinen kleinen Kopf und für meine kleine Kausalwelt tatsächlich spannungsgeladen gegenüberkommt. Es knirscht. Ja, sicher, es knirscht. Denn diese drei Räume, die sie jetzt haben, den Raum einerseits der Souveränität des lebendigen Gottes, sein Heilshandeln universal für die gesamte Welt, den zweiten Raum der Verantwortung des Menschen, dem Entscheidungsruf, da gehört auch das berühmte duale eschatologische Denken dazu, und diesem Denken, dass das Ganze in der Dynamik der heilsgeschichtlichen Entfaltung läuft, das sind die Denkräume des Apostels Paulus. Das sind die. Das ist Paulus. Und warum ist das mir so wichtig, das an einer Person deutlich zu machen? Weil sie an der Person des Paulus sehen, dass das geht. Das geht. Das ist keine theoretische Spinnerei, irgendein theologisches Konzept, irgendein kluges Buch. Das hat der Mann mit seiner Existenz gelebt. Das hat er gelebt, das war der. Das waren die Denkräume, in denen dieser Mann unterwegs war. Schauen Sie doch an, Sie kennen ihn doch. Sie sehen ihn doch. Wie er traumhaft jubiliert vor dem souveränen Handeln Gottes des Heils. Sie haben doch den Kolosserbrief gelesen. Sie lesen doch den Philipperbrief, Sie hören doch den Epheserbrief. Wie der jubelt über das, was in Christus für den Kosmos geschehen ist. Was für ein Gott habe ich, dass er für mich den Apostel Paulus, den Christenverfolger, ans Kreuz ging und für den gesamten Kosmos, und nicht nur für die Juden, sondern für den gesamten Kosmos ans Kreuz ging. Ein umfassendes Heil gewirkt hat, was in der Kooperation deckungsgleich ist mit der adamitischen Kooperation. Er jubelt, er betet Gott an. Das Leben des Apostels Paulus ist Anbetung. Ende von Römer 11 hört nicht auf, habe ich euch das alles gut erklärt? Zum Ende von Römer 11 steht, oh, welch eine Tiefe des Reichtums. Beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte. Wie unerforschlich seine Wege. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Wer ist sein Ratgeber gewesen? Wir würden sagen, kompletter Wahnsinn, wenn ich versuche, deine Gedanken nachzudenken, mein Gott. Von dir, durch dich, zu dir sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das ist Paulus. Anbetung dieses liebevollen, souveränen, starken Gottes. Welt 1, Welt 2, das müssen die Leute hören. Das müssen die Leute hören. Die dürfen raus aus dem Machtbereich der Sünde, raus aus der Hölle, raus aus dem Tod, raus aus den Gerichtsräumen. Die dürfen raus, 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 raus. Das müssen sie erkennen und souverän selber entscheiden. Das gehört zur Menschenwürde dazu. Gott zwingt niemand in den Himmel. Er zwingt niemand. Das ist ihre Entscheidung. Himmel und Hölle ist ihre Entscheidung. In dieser zweiten Welt ist ihre Entscheidung. Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5. Das ist Paulus. Das ist Paulus. Raus. Das muss gesagt werden. Leute müssen das verstehen. Der Satan verblendet den Menschen den Sinn. Du musst ihm das erklären. Ja, du wirst zum Depp erklärt. Macht nichts. Steig ein, deine Glaubenskurse und Frauenfrühstücke und Zeltaufbauten und mach alles, damit der eine und andere es versteht und rauskommen darf aus der Gottlosigkeit, hineintreten darf, ein neues Leben mit Jesus Christus und nie mehr zu tun hat mit Sünde, Tod und Teufel, in den Heilsraum des Christus hineinkam. Das ist die zweite Welt. Und die dritte Welt, ich bin so gespannt, sagt Paulus, wie sich dieses souveräne, umfassende Heilshandeln meines Gottes in den heilsgeschichtlichen Etappen in kommenden Zeiten entfalten wird. Das ist doch jetzt nur jetzt, Schwestern und Brüder, nur Etappe 1. Ist uns das klar? Wir sind immer noch in der Wirkung des Kreuzes in Etappe 1. Das hat jetzt schlappe 2000 Jahre gedauert. Wir sind immer noch in Etappe 1. Das verstehen viele nicht. Das verstehen viele nicht, weil sie im Denken des Apostels Paulus nicht mitgehen in die Pläne und Entfaltungen Gottes. Und auf diese Etappe, in der wir gerade sind, auf der liegt das ganze Gewicht jetzt. Das ganze Gewicht. Seit 2000 Jahren ist das der Schwerpunkt. Und die Offenbarung Gottes hat im Schwerpunkt diese Etappe im Blick. Da jetzt sagen Sie, das finde ich jetzt aber nicht angemessen. Ich hätte gerne auch über die nächste Etappe den gleichen ausführlichen Offenbarungsbericht wie über die Etappe 1. Gott sagt, nö. Also er sagt vielleicht nicht nö, aber er sagt, nein, Ja? Schwerpunkt meiner Offenbarung ist Etappe 1, in der du, Mensch, gerade lebst. Und da kommen wir die nächste Erkenntnis. Verstehen Sie es bitte, bitte verstehen Sie es. Prüfen Sie es und bejahen Sie es oder werden Sie in die Tonne. Aber denken Sie darüber nach. Die Offenbarung der Bibel ist nicht deutsch. Deutsch wäre gleichmäßig schön sortiert. Jedes Jahr kriegt eine Seite. Wegen der Gerechtigkeit. Ja? Schöne, gleichmäßiger Lauf der Offenbarungsdichte. Und jetzt kommen Sie in die Bibel und merken, die Offenbarung funktioniert nicht deutsch. Drama. Sie hat eine Kumulation, sie hat eine wahnsinnige Verdichtung und sie wird an den Rändern sehr schmal, sehr dünn, sehr bruchstückhaft. Und wir sagen, Stopp, Mangel. Mein Gott, diese Offenbarung muss nochmal überarbeitet werden. Wir haben zu wenig Infos über den Anfang, deswegen streiten wir uns dauernd da mit dem Kreationismus rum. Und wir haben zu wenig Infos über das Ende, wie geht das weiter in Abschnitt 28. Und Gott sagt, nee, mein Freund, hier, die Mitte, habe ich dir gesagt, die Mitte. Ich sag dir, wie das Heil geschehen ist, das Kreuz, und ich zeige dir Heilsabschnitt 1. Das zeige ich dir. Das ist die Kumulation. Um das geht es jetzt. Darum geht es jetzt. Und darauf konzentriere ich mich mit der Offenbarung, die ich dir, dem Menschen, die ich dir, dem Glaubenden und dem noch nicht Glauben gegeben habe. Ja, natürlich hat Gott mehr zu sagen als die paar hundert Seiten. Und er hat auch noch mehr an Plänen vor als das, was sie hier drauf haben. Aber das, was er uns gesagt hat, ist schon über die Maßen traumhaft gut. Die Offenbarung hat in ihrer Konstruktion keinen linearen Lauf, sie hat einen Trapezlauf, sag ich gerne. Das heißt, sie läuft so. Sie hat eine Mitte. Sie hat eine Mitte. Und die Mitte ist das Pluszeichen, das Kreuz mit der Auswirkung für Heilsabschnitt 1. Wir sind in Heilsabschnitt 1. Die Herausrufung aus den Völkerwelten, um das Phänomen an Organismus zusammenzukriegen, nämlich seine Gemeinde. Und jetzt sind Sie wieder bei Paulus. Als das Paulus deutlich wurde, da hat er den Epheserbrief geschrieben. Das ist der Epheserbrief. Der Epheserbrief ist der Gemeinde in Ephesus und der Gemeinde Jesus seit 2000 Jahren deutlich zu machen. In der Heilsentwicklung unseres Gottes gibt es ein ganz besonderes, nennen Sie es Sonderstück, ist mir egal oder wie auch immer, wo Paulus sagt, das war den früheren Zeiten so noch nicht klar. Was denn? Dass da ein Organismus herausgebildet wird im ersten Heilsabschnitt aus Menschen, die aus seinem Heilsvolk Israel, Juden, und aus den Völkern zusammengebildet werden in einem Organismus, nämlich in der Ekklesia, in seiner Gemeinde, in seinem Leib. Das war so den früheren Zeiten noch nicht klar. Das ist jetzt erst geoffenbart. Aber das ist jetzt der entscheidende Startbaustein, Stufe, ich wiederhole mich gern, 1, um weiterzumachen für die folgenden Stufen, die im Schwerpunkt hier gar nicht mehr drin sind. Ach so. Hier ist Schwerpunkt 1 drin. Herausrufung von Menschen, die erwählt sind, geglaubt haben an Jesus Christus, zu seiner Ekklesia, seiner Gemeinde, seinem Leib gehören dürfen. Damit, wenn diese Gemeinde, diese Ekklesia, dieses Bauwerk fertig ist, er kommen kann für Stufe 2. Ach so. Ach, deswegen sagt Paulus auch, ihr seid die Erstlinge. Ist ja eine Zahlangabe, oder? Mit ihnen, mit mir fängt die Ernte an. Aber mit ihnen und mir und der Gemeinde Jesu ist die Ernte nicht fertig, sondern Abschnitt 1. Und dann kommt er wieder. Das Projekt ist zu Ende. Gemeinde Jesu zusammengerufen aus allen Nationen und Völkern. traumhaft. Stell dir das mal vor. Können wir uns gar nicht vorstellen. Zum ersten Mal dieser Moment mit der Wegnahme seiner Gemeinde in der Offenbarwerdung des Christus sehen wir alle Glieder, die zum Leib des Christus gehören. Kompletter Wahnsinn. Und sogar Sie und ich, Teil der Christusperson. Abschnitt 1 zu Ende. Er, der Christus, sieht seinen Leib. Er, der Christus, nimmt seine Braut, Epheser 5, ohne Flecken und Runzeln wahr. Es findet diese Zusammenführung statt. Sie kennen diese starke Bildsprache aus den Offenbarungstexten. Wunderbar. So, und jetzt geht es um Abschnitt 2. Und den kennen wir. Abschnitt 2 heißt, das zurückgestellte Volk Israel. Sie erinnern sich? Die sind ja nur zum Anteil zum Glauben an Jesus gekommen. Partikulare Resultate. Geparkt. Asymmetrisch zurückgestellt. Überall. Sie finden immer die gleiche Sprache in den biblischen Texten. Wer war der Bevorzugte der Zurückstellung des Volkes Israel? Hallo? Wir? Wir sind Profiteure, dass da etwas hineingenommen wurde, nämlich die Herausrufung seiner Ekklesia. So, jetzt Paket abgeschlossen. Und jetzt kommt der Abschnitt 2. Jetzt kommt der Abschnitt 2. Er zeigt sich seinem Volk. Stell dir das mal vor. Oh, irre. Es geht zu irre Aussagen der Schrift. Zum ersten Mal nimmt das gesamte jüdische Volk, und bitte, haben Sie keine Angst, er weiß, wer Jude ist. Also, zum ersten Mal nimmt er wirklich wahr, sein gesamtes Volk ihn wahr. Und zum ersten Mal kommt ein Volk, nämlich sein Volk, zum Glauben, Jesaja 66, geboren an einem Tag. Wahnsinn. Damit ist bei uns die Puste ja schon komplett raus, nicht wahr? Und Gott sagt, das ist jetzt Stufe 2. Und Sie haben schon, ja natürlich. Stufe 3, gibt's noch Stufe 3? Ja, in der Bibel wird uns noch mindestens Stufe 3 gezeigt, damit Sie beruhigt sind, wie es weitergeht. Nein, in der Dichte viel dünner, haben wir schon gehabt. Aber es ist noch drin. Denn Stufe 3 ist angelegt, ganz eindeutig angelegt. Das mit dem Auftreten des Messias in der Rettung seines auserwählten Volkes Israel mit seinem Organismus der Gemeinde. Nun dieses, was wir als Millennium, als tausendjähriges Reich, als Friedensreich des Christus, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen in Ihrer Gemeinde gesagt und gelehrt wird, als diese Herrschaft des Christus auf Erden nun tatsächlich Entscheidendes ist, dass nämlich eine volksmissionarische Bewegung in einer Dimension geschieht, wie wir sie auf diesem Planeten noch nie, noch gar nie erlebt haben. Noch nie. Matthäus 28 ist noch gar nicht erfüllt. Matthäus 28 sagt doch, geht hin und mache zu Jüngern Völker. Nicht nur aus den, jetzt machen wir nur aus den Völkern. Halleluja, auch ein paar Deutsche. Aber doch nicht die Deutschen. Mache zu Jüngern Völker. Wahnsinn. Wo kommt das her? Aus der Offenbarung. Es gibt diesen ganz breiten Strom. Lesen Sie mal nach, insbesondere Jesaja 60. Diesen ganz breiten Strom dieser geistlichen Wanderung der Völker zum Heil, zum Zion. Traumhaft beschrieben. Da geht das Herz auf. Und dann verstehen sie plötzlich die Weihnachtsgeschichte. Sie schnallen, warum diese drei da aus dem Morgenland herkommen. Das sind Protagonisten, das sind Anteilseigner der Verheißung, dass dieses Heil tatsächlich die Völker erreicht, so wie er es versprochen hat. Jesaja 60 ist kompatibel mit Matthäus 2. Lesen Sie 1:1. Die Völker wallfahrten zum Zion und bekommen ihr Heil. Wow, die finden dort den Messias Jesus. In seinem Heilsvolk Israel, in seiner Heilskörperschaft der Gemeinde. Ach, viele Fragen sind offen, weiß ich und wissen Sie auch. Sehen Sie es? Sie dürfen mit mir bitte, sonst kastrieren Sie die Offenbarung. Sie dürfen die geschichtliche Dynamik nicht rausnehmen. Dieses ganze Buch ist voll von Geschichtsdynamik. Und wenn Sie es nur zu einem theoretischen Konzept machen, dann missbrauchen Sie aus meiner Perspektive einen wesentlichen Charakter der Offenbarung. Offenbarung ist in der Geschichtsdynamik. Ganz viele Dogmatiken, gucken Sie es nach, brechen mit der Wiederkunft Jesu Christi eine eigenartige Zeitlosigkeit ab. Als ob damit alle Uhren abgestellt werden. Die Geschichtsdynamik führt uns weiter. Sie führt uns zum Volk Israel, Stufe 2. Sie führt uns zu den Völkerwelten, Stufe 3. Sie führt uns im neuen Himmel und der neuen Erde ins himmlische Jerusalem. Und bei vielen hört dann spätestens im himmlischen Jerusalem die Heilsgeschichte Gottes auf. Und Gott sagt, das kann bei dir so sein, aber bei mir ist das nicht so. Denn in Kapitel 21 und 22, lesen Sie es nach in aller Ruhe, prüfen Sie es nach, sind wir im himmlischen Jerusalem. Und im himmlischen Jerusalem gibt es plötzlich wieder eine Wanderung von Menschen zum Thron der Gnade. Irre, wie das beschrieben wird. Sie kommen zum Thron der Gnade, sie kommen zum Messias, sie kommen zu Jesus, sie kommen den Himmel an und sie erfahren, Sie kennen diesen Satz, oder ich sage es Ihnen, Offenbarung Kapitel 22, Sie erfahren die Therapie. Das Wort steht da. Sie erfahren die Therapie. Sie werden heil. Am Christus. Einer der Ausleger der Johannes-Offenbarung hat das, Grünzweig, hat das so wunderbar formuliert. In seiner Sprache. Das sehen wir, dass die Praxis unseres Arztes und Heilandes, Jesus Christus, noch nicht geschlossen ist. Was für ein schöner Satz. So, verstehen Sie? Und jetzt merken Sie aber schon mit mir, Sie merken es mit mir, Offenbarungsdichte, Andreas, ab jetzt bitte Mund halten. Und das fällt uns so dermaßen schwer. Und jetzt keilen in dieses Feld abnehmen um Offenbarungsdichte die Spekulationslustigen unter uns rein. Und fangen an, Gebäude zu bauen und Dinge zu machen und alles mögliche Ableitung von der Ableitung hinzukriegen. Und sie haben keinerlei Offenbarungsgrund mehr. Ich wüsste auch gern noch manches mehr genauer. Was Ihr Job ist im Millennium, wäre doch mal interessant zu wissen. Weiß ich das? Nein. Wie fühle ich mich? Weiß ich nicht. Sagt mir das die Offenbarung? Nein. Habe ich deswegen demütig zu sein und die Offenbarungsgrenze gehorsam zu akzeptieren? Ja. Ich schade dem Ganzen, wenn ich meine, mehr sagen zu können, als mir die Bibel sagt. Nicht über das hinaus, 1. Korintherbrief, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Mund halten, Offenbarungsgrenze. Das ist Gottes Sache, sein Schreibtisch, Römer 11. Wer hat des Herrn Sinn erkannt, wer ist sein Ratgeber gewesen? Schnabel halten. Dass ich eine Menge denke, können Sie sich vorstellen. Aber ich will mich doch hüten, das zu sagen. Ich habe keinen Offenbarungsgrund mehr. Oh mein Gott, das ist eine Riesenhilfe. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme, jetzt haben wir das Gebäude halbwegs gebaut, haben Sie es gemerkt? Wir haben ein Allversöhnungsgebäude gebaut. Wenn wir das Gebäude gebaut haben, dann kommt es auf eine Sache jetzt ganz wesentlich an. Ich habe es ja verknüpft mit der Biografie des Paulus. Und ich behaupte mal, und ich denke, die meisten werden mir da folgen, dass wir dem Apostel Paulus denkerisch nicht das Wasser lang reichen können. Und dass der sehr wohl bei den Prozessen, die er durchdacht hat, und er hatte viele Jahre Zeit, denken Sie an die berühmten stillen Jahre, in denen der Mann nach seiner Bekehrung überhaupt nicht evangelisiert, missioniert hat, sondern mit Gott die Sachen durchdenken durfte, die für die Gemeinde Jesu jetzt in diesen 13 Briefen da ist. Dass der Mann sehr wohl gemerkt hat, dass das, was er da denkt, in einem normalen Denken nicht stimmig reinpasst. Verstehen Sie es? Diese Welten, die wir beschrieben haben, die Welt der Souveränität meines Gottes, Die Welt der Eigenverantwortung des Menschen, die heilsgeschichtliche Dynamik, sind Welten, die an verschiedensten Stellen, wenn sie sich berühren, in meinem Denken Kurzschlüsse, Brüche, Irritationen auslösen müssen. Es gehört zur Wahrnehmung der Offenbarung, und ich hoffe, dass Sie es nachvollziehen können, dass ich die Offenbarung nicht in das Prokrustesbett meines Denkens hineinquetschen möchte. Sie kennen den Typ, den armen Schluff, den Prokrustes, lesen Sie es nach, war nicht gesundheitsfördernd. Das Bett, was man für ihn gemacht hatte, war nicht groß genug. Und hat man das Überschüssige abgeschnitten, damit der Typ ins Bettchen passt. So machen es manche mit der Offenbarung. Die passt nicht in mein Bettchen. Und statt zu sagen, ich muss mein Bettchen erweitern, sage ich, ja, mein Gott, wenn du mich nicht schlüssig erklären kannst, musst du dich nicht wundern, wenn ich meines von der Offenbarung abschneide. Ja, wie dämlich kann man denn sein? Wenn Sie und ich die Bibel lesen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie sagen, mein Gott, das schnalle ich nicht. Und Gott sagt, ja, endlich schnallst du es. Ich habe mich schwer angestrengt, sagt Gott, dass ich halbwegs runtergekommen bin auf dein Level. Aber es bleiben dann doch Übersetzungsprobleme vom Himmel auf die Erde. Und du musst damit rechnen, du mein glaubendes Kind, du musst damit rechnen, dass meine Offenbarung dein kleines Denken überschreitet. Ich will also mit meinem Denken nicht die Offenbarung bezwingen, sondern ich will mit meinem Denken den Offenbarungsgedanken hinterhergehen. Priorität für Offenbarung vor meinem kleinen System. Nicht mein kleines System siegt über die Offenbarung, sondern die Offenbarung schafft Räume, Denkräume, die ich halten will, auch wenn sie immer und immer wieder in meinem Denken nicht funktioniert. Stichwort, dann kriegen Sie einen Kaffee. Stichwort Komplementarität. Komplementarität, das Stichwort. Keine Erfindung von mir, keine Sorge. Ich habe gar nichts von mir erfunden. Ich bin nur Transporteur. Komplementarität. Begrifflichkeit können Sie googeln. Begrifflichkeit eigentlich kommend aus dem Bereich der Naturwissenschaften, insbesondere der Physik. Der Gedankengang ist Wahrnehmung in den naturwissenschaftlichen Welten, dass ich zur Beschreibung der empirischen Realitäten verschiedene Systeme brauche, Messsysteme, die eigentlich nicht gleichzeitig gehen. Der Klassiker ist die berühmte Welle auf der einen Seite und das Teilchenmodell auf der anderen Seite. Also für Physiker alles klar. So, okay. Ja, das heißt, das kann nicht funktionieren. Aber ich kann nicht entweder oder sagen, ich muss sowohl als auch sagen. Ich habe also verschiedene Messsysteme, um die Vorfindlichkeit zu beschreiben. Und ich werde nicht so doof sein, eine auszuschließen, weil sie der anderen widerspricht. Sondern ich nehme die verschiedenen Messwelten wahr. Und dieser Begriff der Komplementarität, der ist dann über die Geisteswissenschaften, Gott sei es gedankt, in die Theologie hineingekommen. Wir werden herausgefordert, durch die Offenbarung komplementär zu denken. Das heißt, ich habe Welten, in denen ich zu Hause bin. Welt 1, die Souveränität meines Gottes. Ich sehe dieses große Bild Gottes. Sein souveränes Heilshandeln. Sein tatsächliches, einmaliges, ewig gültiges Ja für den gesamten Kosmos. Wow, was für eine Welt. Was für eine Welt. Sein Heil gilt. Sein Heil gilt. Keiner ist ausgenommen in der Wirkmächtigkeit dieses Heils. Boah, jetzt komme ich aus dieser Welt raus und komme in die Welt der Entscheidungsrufs für Jesus Christus mit partikularen Resultaten. Oh mein Gott, tatsächlich. Bei der Jungschar-Freizeit ist jemand zum Glauben an Jesus gekommen. Halleluja! In welcher Welt bin ich? In der Welt. Ein Mensch durfte Ja sagen zu Jesus Christus. Was für ein Geschenk. Halleluja! Verstehen Sie? So, Welt 3, Dynamik der Heilsgeschichte. Ist jetzt alles schon erledigt? Nein, Andreas! Du bist mit deiner Gemeinde berufen, in diesem Abschnitt 1 unterwegs zu sein. Aber halte diese Welten zusammen. Halte sie zusammen. Bete Jesus an als den universalen Sieger der Liebe über jeden Menschen wirkmächtig. Diene deinem Gott in der Weitergabe des Evangeliums und der Herausrufung in Heilsabschnitt 1 seiner Ekklesia. Und guck gespannt nach vorne, wie seine Heilswirklichkeiten sich umsetzen werden. Und da haben wir es ja unglaublich gut. Ich weiß nicht, wann Sie leben wollten. Ich finde die Zeit super. Absolut super. Also ich finde, es gibt, wenn Sie rückgucken, letzten 2000 Jahren, kaum eine bessere Zeit. Da habe ich gar nichts dafür gekonnt, dass ich jetzt gerade ins Rennen gekommen bin. Aber ich finde, das ist Top-Zeit. Warum? Warum? Stellen Sie mal vor, Sie wären irgendwo im 8. Jahrhundert hier auf den Bäumen gegangen. Stellen Sie vor, Sie hätten irgendwo im 13. Jahrhundert versucht, unter der katholischen Kirche halbwegs zu glauben. Traurig, traurig. Jetzt leben Sie in einer Zeit, in seit 1948 die Uhren ticken. Die Uhren ticken. Das Volk Israel, es ist zurück. Es ist 37, es bewegt sich. Die Knochen rücken zusammen, das Volk ist da. Menschen kommen zum Glauben an ihren Messias. Ja, immer nur die berühmten wenigen ersten Feigen. Aber hallo, es raschelt. Stehen Sie, halten Sie durch, nehmen Sie Ihre Vitamine, damit Sie alles noch mitkriegen, noch mit dabei sind und das miterleben können, wie dann der Christus tatsächlich sichtbar hineintritt und seine Gemeinde abruft und dann. Und dann sind Sie doch so nah, Sie sind so nah mit mir. Starren Sie nicht auf ein apokalyptisches Inferno, so ein Schwachsinn. Wer das alles kommen sieht, dann kriegt die Panik. Nein, wer das alles kommen sieht, wir sehen vieles kommen. Wir sehen vieles kommen. Und Sie können nochmal das Panorama der apokalyptischen Gewitterwolken beschreiben. Genießen Sie es, wie Depression Ihren geistliches Leben hineindringt. Oder Sie können sagen, wenn ihr das alles kommen seht, dann Kopf hoch, Jesus kommt. Verstehen Sie, so eine andere Denke. Ich gehe auf den Auferstandenen zu, auf seine Wiederkunft zu. Mit großen Schritten kommt er uns entgegen. Und sagt, und bis dahin, schafft, dass Menschen zum Glauben kommen, damit mein Korpus, meine Gemeinde, mein Bauwerk fertig wird. Damit wir in Abschnitt 1 endlich fertig sind und mit den überschaubaren, partikularen Resultaten da hineinsteigen können in Abschnitt 2. Und dann sehen wir mal, was dann passiert, wenn sein Volk zum Glauben kommt und wenn die Völkermission beginnt. Und dann kriegen sie auch noch mehr Offenbarung, die sie brauchen. Aber bis dahin haben sie genug. Absolut genug. Absolut genug. Schwestern und Brüder, das ist Allversöhnung. Okay? So, das ist Allversöhnung. Und damit kann ich auf der Höhe gut leben. Und damit biblisch gegründet. Da werde ich weder die eine, noch die andere, noch die dritte Welt vernachlässigen. Ich werde sie gemeinsam halten. Ich werde das Heil nicht reduzieren, das in Christus voll wirksam für den Kosmos geschehen ist. Ich werde nie und nimmer aussteigen aus einem strengen eschatologischen Dual. Du trägst Verantwortung für deine Entscheidung in Christus. Und ich weiß um die Dynamik der Heilsgeschichte. Wow, da kommt noch ganz schön was auf uns zu. Bis das Heil da ist, wo er es haben will. Aber jetzt erst einmal Abschnitt 1. Und da sind wir. Das verbindet die Lahö. Das verbindet dieses Haus mit dem Wort Allversöhnung. Danke. So. Schäfer, fast geschafft. Jetzt, was ist jetzt wichtig? 2:30 beginnt der Kaffee, die sind schon fast fertig. Seht ihr ja, keine Sorge. Habt ihr genau im Blick. Was ist jetzt wichtig? Wichtig ist jetzt für unsere dritte Einheit, dass mir das alles sagt, dass Sie sagen können, die ein andere Frage, Überlegung, gibt es uns weiter? Ja, haben Sie jetzt die Chance, hinten links, hinten rechts, Hinten rechts liegen diese kleinen Kärtchen. Dürfen Sie gerne machen und Sie werden mich nicht steinigen, wenn ich Ihre Frage nicht beantworte. Ja? Aber ich werde es versuchen, ein paar Sachen mit reinzunehmen, damit wir es jetzt runterbrechen können. Dritte Einheit, Aufnehmen Ihrer Fragen, runterbrechen in den seelsorgerlichen Gemeindekontext, das ist noch mein Job. Flankieren mit einem anderen Text und das Ganze in der Stunde. Okay, 16:30 bis 16:45 ist das geplant. Und jetzt werde ich hier beten fürs Kaffee trinken, weil Sie drüben sich nicht alle erst hinsetzen müssen. Das sind wunderschöne Kuchenbuffets, wo Sie vorbereitet und dann sollen Sie gleich sich da bedienen können und dann nehmen Sie irgendwo Platz, wo Sie wollen. Keine Festlegung mehr wie heute Mittag, irgendwo hinsetzen, fröhliches Diskutieren. Wenn Sie eine Frage haben, dann gebe ich Ihnen nur so 10 Minuten Zeit. Ich muss noch ein bisschen nachdenken. Und dann können wir das miteinander dann hinkriegen. Und 16:30 treffen wir uns dann hier zu einer abschließenden Einheit. Herr Jesus Christus, danke. Danke für deine Offenbarung. Danke. Ach, wir lieben deine Bibel. Das ist ein so unglaubliches Geschenk. Und schon das bisschen Offenbarung mit all seinen Grenzen fordert uns über alle Maßen. Aber dir hinterher denken zu dürfen, das macht uns so glücklich. Und jetzt trainieren wir uns in diesem Leben, das der Apostel Paulus uns so furchtbar schön vorgelebt hat. In diesen Räumen, diesen Welten zu Hause zu sein. Zu leben, zu lehren, zu dienen, zu gehorchen und deine Schönheit wahrzunehmen in deiner Offenbarung. Ach, wir danken dir jetzt für diese gemeinsame Zeit des Nachdenkens und wir danken dir für dein wunderschönes Heil. Wir bitten dich, dass es sich bei uns festsetzt und wir es begreifen. Und wir dann unsere Schritte gehen dürfen, als Einzelne, als Gemeinden, dir zur Ehre, bis dass du kommst. Amen.